SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
In den letzten Jahren, da kannte die Zahl der Drogentoten im Saarland nur eine traurige Richtung, und zwar nach oben. Sowohl 2022 als auch 2023 waren pro Jahr mehr als 40 Menschen am Konsum illegaler Drogen gestorben. Und das sind nur die registrierten Fälle. Jetzt aber gibt's die Zahlen vom vergangenen Jahr 2024 und die sind runtergegangen auf 30. Es scheint also ein Abwärtstrend in Sicht. SR3-Reporterin Lisa Krauser, kann man sagen, warum die Zahl im vergangenen Jahr so zurückgegangen ist?
Also ob das jetzt ein wirklicher Trend ist oder nur ein glücklicher Zufall, das kann man noch nicht genau sagen. Da muss man die kommenden Jahre abwarten. Aber man kann Vermutungen natürlich anstellen. Und Sven Schäfer vom Saarbrücker Drogenhilfezentrum sagt, die Maßnahmen, die das Land, Stadt und Kreise ergriffen haben, nachdem die Zahl der Menschen im Saarland, die durch illegale Drogen gestorben sind, ja immer höher und höher gegangen war, die scheinen zumindest eine erste Wirkung zu zeigen. Unter anderem wird mittlerweile immer mehr Naloxon ausgegeben und es gibt immer mehr Schulungen mit Naloxon.
Also Naloxon, das ist dieses Mittel, mit dem man bei einer Überdosis Menschen wiederbeleben oder am Leben halten kann.
Ja, genau. Also Naloxon kann Leben retten und es wird seit einigen Jahren immer häufiger eingesetzt im Saarland. Und allein im vergangenen Jahr hat es laut Sven Schäfer über 60 solcher Naloxon-Schulungen gegeben. Unter anderem in Gefängnissen, auf der Drogenstation der SAG-Klinik Sonnenberg, aber auch im Drogenhilfezentrum selbst. Und darüber konnten sehr viele Drogenkonsumentinnen und Konsumenten erreicht werden.
Gibt es denn noch andere Gründe dafür, dass die Zahl der registrierten Drogentoten im Saarland letztes Jahr deutlich geringer war als in den Jahren davor?
Ja, und da kommen wir zu einem sehr interessanten Aspekt, wie ich finde. Und da machen wir einen Ausflug nach Afghanistan. Seitdem die Taliban nämlich dort wieder an der Macht sind, ist die Opiumproduktion eingebrochen. Also die Produktion für den Heroin-Rohstoff, der aus Schlafmohn gewonnen wird. Die Taliban, die verbieten den Anbau seit 2022. Dadurch, sagt Sven Schäfer vom Drogenhilfezentrum, geht auch die Qualität von Heroin zurück. Man kann sagen, dass Heroin, das momentan im Umlauf ist, das ist gestreckter. Und das wiederum hat den Effekt, dass das Risiko für einen Atemstillstand durch Heroinkonsum geringer ist, dass es also weniger tödlich ist.
Gucken wir noch auf die Menschen im Saarland, die dann trotzdem an einer Drogenüberdosis sterben. Was weiß man über sie?
Von den 30 Menschen, die letztes Jahr registriert wurden, waren 23 Männer und 7 Frauen. Die meisten kamen aus dem Regionalverband Saarbrücken, gefolgt von den Landkreisen Neunkirchen und Saarlouis. Das jüngste Todesopfer war ein junger Mann, 18 Jahre alt, und das älteste ein 65-jähriger Mann. Sven Schäfer vom Saarbrücker Drogenhilfezentrum geht übrigens von einer hohen Dunkelziffer aus und er sagt, dass auch die offizielle Zahl für 2024 noch steigen könnte, denn es gibt nach einem Todesfall bei Drogenkonsum ein toxikologisches Gutachten und bis da das Ergebnis vorliegt, das kann dauern. Das heißt, er geht davon aus, dass zumindest noch 1-2 Fälle auch für 2024 noch dazukommen könnten.
Die Zahl der Drogentoten im Saarland ist im vergangenen Jahr gesunken. Welche Gründe es dafür gibt, hat uns SR3-Reporterin Lisa Krauser erklärt. Vor kurzem an Weihnachten, da haben sich ja bestimmt noch mal ein paar Leute aufgerafft, in die Kirche zu gehen. Aber sonst ist da oft nicht mehr so viel los. Wir haben ja vorhin gerade über die vielen Austritte berichtet. Nicht nur bei uns ist das so, sondern ja vor allem auch in ganz Deutschland. Aber auch im Saarland gibt es das und das hat Folgen. In Saarbrücken sollen bald wieder 2 Kirchen entwidmet werden, damit sie im Anschluss anders genutzt werden können. Und darüber spreche ich jetzt mit SR3-Reporterin Lea Kielnecker. Lea, um welche Kirchen geht's denn da genau?
Ja, es sind 2 evangelische Kirchen. Einmal die in Rußhütte an der Fischbachstraße, die soll im Februar entwidmet werden. Und die evangelische Kirche in Mahlstatt beim Mahlstatter Markt. Da soll es im Mai soweit sein und die Termine dafür stehen auch schon fest.
Und warum werden jetzt gerade diese beiden Kirchen entwidmet?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal ist es so, dass die evangelische Kirche bis 2035 klimaneutral werden will und deswegen prüft sie gerade ihren Gebäudebestand. Und die Kirche in Rußhütte kann nicht wirtschaftlich sinnvoll entsprechend diesen Klimazielen umgerüstet werden. In Mahlstatt ist die Kirche relativ groß, es gibt aber für so ein großes Gebäude da eigentlich gar keinen Bedarf mehr. Und ebenfalls in Mahlstatt ist es auch noch so, dass zum Jahreswechsel jetzt die Gemeinde Mahlstatt mit der Gemeinde Burbach zusammengelegt wurde. Und dann hat man gesagt, in Mahlstatt hatten wir bisher 3 Kirchen und in Burbach nur eine. Dann ist es ja jetzt eigentlich auch fair, wenn es zukünftig in beiden Stadtteilen dieser neuen Gemeinde nur noch eine Kirche gibt. In Mahlstatt bleibt dann also nur noch das Gemeindezentrum im Knappenrot.
Ja, was passiert denn jetzt mit diesen 2 Kirchen, die bald ehemalige Kirchen sind?
Ja, die evangelische Kirche würde die gerne beide verkaufen. In Mahlstatt wollte sie das eigentlich auch schon länger tun, hat bisher aber keinen Kaufinteressenten gefunden. In Rußhütte sieht es da besser aus. Da interessiert sich ein privater Käufer für die Kirche. Wer das ist und was der dort vorhat, das durfte mir die Sprecherin der evangelischen Kirche leider noch nicht verraten. Mhm. Aber es ist wohl davon auszugehen, dass die Kirche dann auch wirklich bald verkauft wird. Und was daraus dann wird, da sind grundsätzlich ganz unterschiedliche Sachen vorstellbar. Wir haben da ja auch schon einige interessante Beispiele im Saarland, zum Beispiel in Kleinblittersdorf. Da wurde aus einer Kirche ein Box-Trainingsraum gemacht oder in Neunkirchen-Kohlhof, wo jetzt in der ehemaligen Kirche getanzt wird.
Die evangelischen Kirchen in Rußhütte und Mahlstatt sollen entwidmet werden und dadurch der Weg freigemacht werden, um die Gebäude bzw. die Geländer anders zu nutzen. Das hat auch damit zu tun, dass die evangelische Kirche klimaneutral werden will. Das finde ich spannend. Danke dir auf jeden Fall, Lea, für die Infos.
Gerne.
Unser erspartes gewinnbringend Anlegen, das wollen wir wohl alle. Doch das nutzen auch immer wieder Kriminelle aus, die mit vermeintlichen Superzinsen auf betrügerische Finanzplattformen im Internet locken. Wer darauf hereinfällt und sein Geld in gezinkte Online-Finanzportale steckt, der verliert in der Regel alles. Die Kriminellen hinter diesen Internetangeboten sind nur schwer zu kriegen. Aber saarländischen Ermittlern ist das vor ein paar Jahren gelungen. Sie haben eine solche Bande dingfest gemacht, haben wir auch viel drüber berichtet. Einer der Chefs, der wurde bereits zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Und seit heute steht ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Bande von Finanzbetrügern vor Gericht. Caroline Uhl aus dem SR-Rechercheteam war beim Prozessauftakt dabei. Caro, wer sitzt da heute auf der Anklagebank?
Ja, angeklagt ist ein 36-jähriger Mann und er hat heute ein Geständnis abgelegt und er hat zugegeben, dass er in einem kriminellen Callcenter im Kosovo gearbeitet hat. Konkret gestand er heute ein, dass er sich bei deutschen Anlegern am Telefon als Finanzmarktexperte ausgegeben hatte, obwohl er eigentlich von Finanzmarktsachen überhaupt keine Ahnung hatte, wie er meinte. Und er habe für eine Finanzplattform gearbeitet, die sich Option 888 nannte. Er hatte dabei nach SR-Informationen auch Kontakt zu Kunden aus dem Saarland. Und seine Kunden soll er dazu überredet haben, möglichst viel von ihrem Ersparten bei Option 888 einzuzahlen. Leute, die das dann getan haben, haben das Geld in der Regel verloren. Alleine der Angeklagte soll für einen Schaden von fast 800.000 Euro verantwortlich sein. Insgesamt hat die Bande, der offenbar ja angehörte, einen Schaden von über 30 Millionen Euro angerichtet.
Also ein wahnsinnig hoher Schaden. Wir haben ja viel drüber berichtet. Jetzt nochmal zu dem Angeklagten. Der hat also gestanden, ein Mitglied dieser Bande von Finanzbetrügern gewesen zu sein. Wie hoch in der Hierarchie war er denn dort?
Ich würde ihn als einfaches Mitglied bezeichnen, nicht als eine Führungskraft. Sein Arbeitsort war demnach das Callcenter im Kosovo. Dort war er für 10 Monate beschäftigt als Callcenter-Agent. Er hat laut der Ermittler in diesen 10 Monaten immerhin gut 80.000 Euro verdient durch seinen Job, wenn man das so nennen will. Das ist etwa das 20-fache eines durchschnittlichen Jahresgehalts im Kosovo. Er sagte, er habe, als er dort anfing, nicht gewusst, dass er für eine betrügerische Plattform arbeite. Es sei ihm zwar schnell einiges komisch vorgekommen, etwa, dass er bei den Kunden einen falschen Namen angeben sollte und so. Ganz sicher, dass er wirklich bei Betrügern arbeite, sei er sich dann etwa nach 1,5 Monaten gewesen. Und naja, bevor er dann kündigte, hat er eben doch noch ein Dreivierteljahr weitergemacht. Er brauchte das Geld, meinte er, seine Familie habe Schulden gehabt.
Heute war Prozessauftakt. Wie lange wird er jetzt noch gehen?
Heute jetzt hatten 2 Kunden ausgesagt, mit denen er Kontakt hatte. Sie hatten über Option 888 mehrere 1.000 Euro verloren. Morgen werden Ermittler gehört. Insgesamt sind 7 Prozesstage vorgesehen. Im Raum steht eine Haftstrafe von mehreren Jahren.
Ja, und das Urteil könnte noch in diesem Monat fallen. SR-Reporterin Caroline Uhl hatte die Infos zum Prozess gegen einen mutmaßlichen Online-Finanzbetrüger. Wir haben heute den 7. Januar, das heißt, gestern war der 6., der Tag der Heiligen Drei Könige. Ja, und vielleicht waren sie auch schon bei Ihnen in den vergangenen Tagen und haben Ihnen Segen gebracht, die Heiligen Drei Könige. Die Sternsinger sind nämlich wieder unterwegs und sammeln Geld für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ärmeren Ländern. Und jetzt gerade sind sie in einem ganz besonderen Haus, nämlich in der Staatskanzlei bei Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Und SR3-Reporterin Carla Krämer, die ist auch dabei. Carla, wie viele Sternsinger sind denn da?
Hallo, also es waren ungefähr 50 Kinder. Das waren mehr als doppelt so viel als noch im letzten Jahr. Also da waren es ja nur 25. Und es ist so losgegangen, dass als allererstes Mal gesungen wurde. Ja, ich bin jetzt mal rausgegangen aus dem Trubel, um da ja mit dem Trubel zu entkommen. Aber da ging es ganz schön ab, sage ich mal. Das war echt total schön. Alle hatten ihre Kostüme an. Je nach Gemeinde hat man auch die jeweiligen Kostüme erkennen können. Also manche hatten goldene Kronen an, manche hatten so einen Turban an. Und die allerkleinsten Sternsingerinnen, die waren so klein, dass das Kostüm über die Beine drüber gehangen hat. Also war eigentlich viel zu groß. Und ja, war echt eine schöne Veranstaltung. Die sind auch noch alle drin. Jetzt gibt's was zu essen und was zu trinken. Und der Finlay, der hat die Staatskanzlei gesegnet und der hat mir auch erzählt, wie es sich so angefühlt hat.
Mir macht es insgesamt Spaß, also die ganze Jugend Saarfelds zu sehen. Früher war halt ein bisschen mehr los. Jetzt kommen noch die Kleineren und ich bin halt jetzt so ein Aufpasser. Also ich bin einer der Älteren.
Ja, da hat er mir erzählt, dass immer weniger Kinder nachkommen. Und auch die Emma, die hat mir erzählt, warum sie das so gerne macht.
Ich find's, sag ich mal, motivierend irgendwie, zu wissen, dass wir Geld sammeln dafür, um dann später Kindern zu helfen. Und dann zu wissen, dass die dann vielleicht auch damit ein besseres Leben haben.
Und auch mit der Anke Rehlinger durfte ich kurz sprechen. Die hat mir gesagt, dass auch schon bei ihr daheim die Sternsinger waren.
Ich war selber nicht Sternsingerin. Ich wohne ganz weit außerhalb bei uns in der Ortslage. Aber die Sternsinger waren am Samstag schon bei mir an der Haustür gewesen und war auch Gott sei Dank zu Hause. Es war total schön. Wir haben natürlich den Aufkleber gemacht. Sie haben ihre Sprüche gesagt und ein Lied gesungen. Und ich hatte Gott sei Dank auch noch ein paar Süßigkeiten, die dann nicht ich essen muss, sondern die ich Gott sei Dank weitergeben kann. Und in die Dose hat auch was reingepasst, was schön geraschelt hat.
Ja, und gerade eben, da hat dann der Finlay, habe ich ja gerade schon gesagt, die Staatskanzlei dann noch gesegnet. Das hat er auf jeden Fall ganz toll gemacht. Und jetzt hören wir noch, wie er das gemacht hat.
Die Gruppenführerin hat mich das gefragt und dann habe ich auf jeden Fall gesagt ja. Und dann habe ich, ich war aufgeregt und meine Beine haben gezittert, aber ich habe irgendwie geschafft.
Ja, also es war echt eine schöne Veranstaltung. Die Staatskanzlei ist jetzt also von den Sternsingerinnen und Sternsingern geweiht. Alle haben sich gefreut, der Gesang war sehr schön. Die Anke Rehlinger hat sich auch gefreut und ja, es war eine schöne Veranstaltung.
Also dann können wir uns alle ruhig zurücklehnen, denn die Staatskanzlei hat ihren Segen bekommen für dieses Jahr. Die Sternsinger haben nämlich heute bei Ministerpräsidentin Rehlinger vorbeigeschaut. Und SR3-Reporterin Carla Krämer hat uns erzählt, wie das ablief. Danke dir, Carla.